Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Und ich möchte den Begriff Fake News ungern verwenden, deswegen, weil er eigentlich sehr stark politisch aufgeladen ist, sehr stark durch den ehemaligen US-Präsidenten geprägt ist und im Prinzip immer einen Vorwurf auch eigentlich als Vorwurf verwendet. Also nicht immer, aber sehr häufig auch als Vorwurf verwendet wird. Und ich glaube, dass andere Begriffe besser geeignet sind, die ja, Herausforderungen vielleicht darzustellen, die in dem Zusammenspiel zwischen Wissenschaft und Politik liegen. Das ist zumindest der Fokus, den ich darauf werfen will. Ich verwende den Begriff Wissenschaftsleugnung. Ich möchte über psychologische Herausforderungen sprechen. Ich glaube, das dockt ganz gut an dem an, was schon gesagt wurde aus der, sag ich mal, rechtswissenschaftlichen Perspektive. Ich nehme eine psychologische Perspektive ein. Zunächst, was meine ich mit Wissenschaftsleugnung? Wissenschaftliche Erkenntnisse oder Methoden werden in bestimmten Lebensbereichen abgelehnt oder sogar bekämpft. Ich denke, wir haben in den letzten Jahren Beispiele gesehen, wie im Zusammenhang mit Impfen, aber aktuell oder auch schon viele Jahre im Zusammenhang mit dem Klimawandel sehr hitzig über wissenschaftliche Evidenz diskutiert wird und auch ja, wissenschaftliche Evidenz in Frage gestellt wird oder sogar bekämpft wird. Und das ist aber insgesamt kein neues Phänomen, möchte ich vorweg schicken. Ich glaube, es ist uns allen bekannt. Die Geschichte von Galileo Galilei ist im Prinzip eine Geschichte der Wissenschaftsleugnung. Wir haben im 20. Jahrhundert eine Geschichte der Wissenschaftsleugnung im Zusammenhang mit dem Rauchen gesehen. Sehr lange haben einflussreiche Firmen es geschafft, die ja, problematischen Befunde zur Gesundheitsbedrohung durch Rauchen zu relativieren, abzuschwächen, in anderen Kontext zu stellen und damit natürlich auch erfolgreich Lobbyarbeit betrieben. Wir haben in den USA schon viele Diskussionen gesehen. Dort sieht man sie besonders ja, polarisiert. Auch bei uns sieht man sie natürlich über den Klimawandel. Und man sieht hier ein auch gutes Beispiel dafür, wie bestimmte Informationen aus dem Kontext gezogen werden. Hier so ein ikonisches Bild, Jim Inhofe mit einem Schneeball zu einer Zeit, als es eigentlich nicht mehr Schnee schneien sollte, irgendwie im April oder so. Und daraufhin sozusagen mit dem Hinweis, wie können wir von einem Klimawandel ausgehen, wenn wir doch hier Schnee haben, also Wetter und Klima im Prinzip verwechselt. Und natürlich im Zusammenhang mit der Pandemie gab es zahlreiche Konfliktfelder, wo wir Wissenschaftsleugnung gesehen haben, das Infragestellen von wissenschaftlichen Befundlagen. Und ich arbeite im Schnittfeld zwischen Kommunikationswissenschaft und Psychologie, deswegen möchte ich erstmal den Blick auch ein bisschen weiten und Wissenschaftsleugnung als kommunikatives Phänomen kurz darstellen. Wir wissen, dass Wissenschaftsleugnung ein komplexes, ein Phänomen, an dem unterschiedlichste Akteure beteiligt sind. Das wurde sehr gut herausgearbeitet hier in einem Beitrag von Kolleginnen zum Thema Klimawandel, die auch von einer im Englischen Denial Machine sprechen, also praktisch einem System der Leugnung, an dem unterschiedliche Akteure beteiligt sind, die diese System finanzieren, die ja, Falschnachrichten produzieren, beziehungsweise auch Informationen, die wissenschaftliche Evidenz eben in Frage stellen oder ja, verleugnen. Die Verteilung von Distributionen, da spielt die Politik natürlich auch eine wichtige Rolle, nicht auszunehmen an der Stelle. Und dann die Rezeption, also im Prinzip sozusagen jetzt die einzelnen Personen, die breite Öffentlichkeit, die mit wissenschaftlicher Evidenz konfrontiert ist. Wissenschaftsleugnung ist nicht nur ein System, sondern es ist auch eine kommunikative Praxis. Und da gibt es interessante Beispiele und Illustrationen dessen, wie das genau vonstatten geht. Wir sehen hier eine Darstellung, die von John Cook entwickelt wurde, ein System, in dem verschiedene Praxen der Wissenschaftsleugnung unterschieden werden. Beispielsweise ganz oben hier in der obersten Zeile, ich weiß gar nicht, ob man hier auch pointen kann. Das geht, glaube ich, nicht auf die Distanz. Okay, aber man sieht oben die Hauptkategorien und ja, ich will jetzt gar nicht auf die einzelnen Kategorien zu sehr eingehen, aber vielleicht nur ein Beispiel: Rosinenpickerei. Dankeschön. Genau, Rosinenpickerei wäre was, was uns, glaube ich, allen geläufig ist. Jemand nimmt eine Studie heraus oder einen Befund, um einen bestimmten Punkt zu machen. Und natürlich ist es, oder wenn man in der Wissenschaft tätig ist, dann weiß man, man kann für jeden Standpunkt, für jede Position eine Studie finden, die das belegt oder meint zu belegen. Insofern, so funktioniert Wissenschaft nicht. Aber man kann natürlich auf dem Wege irgendwie Zweifel streuen und entsprechend auch Irritationen schaffen, den Eindruck erwecken, dass das vielleicht doch relativ unklar ist, die Befundlage. Insofern ist das eine dieser Techniken. Und wir sehen auch Verschwörungsmythen hier als eine zentrale Technik. Verschwörungsmythen werden hier als mögliche Praxis der Wissenschaftsleugnung verstanden. Und wenn wir uns das hier nochmal genauer angucken, was sind denn Verschwörungsmythen überhaupt, dann würde ich auch immer gerne auf Karl Popper zurückverweisen, weil er diesen Begriff auch schon verwendet hat und auch im Zusammenhang mit der sozusagen gesellschaftlichen Phänomenen verwendet hat. Wir unterscheiden in der Regel zwischen Verschwörungstheorien und Verschwörungsmentalität. Verschwörungstheorien gibt es viele, Sie kennen die sicher auch in unterschiedlichsten Kontexten. Verschwörungsmentalität ist im Prinzip eine Art Eigenschaft oder Merkmal von Personen an oder eine Neigung von Personen an Verschwörungstheorien zu glauben. So muss man es vielleicht sagen. Und das Problem von Verschwörungstheorien, und da ist der Bezug zur Wissenschaft, ist, dass sie kaum falsifizierbar sind und in ihrer ganzen Struktur eigentlich eher Glaubenssätzen ähneln oder Ideologien. Und das glaubt man eben oder man glaubt es nicht. Aber eine Verschwörungstheorie können Sie nicht widerlegen, weil jede Widerlegung eigentlich relativ leicht wieder eingebaut wird in die Verschwörungstheorie. Also möglicherweise gehören Sie dazu oder Sie haben es halt nicht verstanden. Ihnen wurde auch der Bär aufgebunden. Also das heißt, wir haben es hier mit einer Struktur zu tun, die im Kern und genuin wissenschaftsfeindlich ist. Und jetzt stehe ich hier als Psychologe und deswegen möchte ich natürlich auch was zu den psychologischen Faktoren sagen. Man kann das Bild benutzen, man muss es nicht benutzen, dass Wissenschaftsleugnung marktähnlichen Gesetzen folgt. Also es gibt Anbieter und es gibt Rezipienten bzw. Nachfrage nach solchen nach Wissenschaftsleugnungen. Die Frage, die uns als Psychologen interessiert, ist, was sind die Motive, was sind die Motivationen? Und da kann man in der Psychologie eigentlich zwischen zwei Erklärungsansätzen unterscheiden. Das eine ist ein kognitiver Ansatz und das andere ist ein motivationaler Ansatz. Und der kognitive Ansatz ist im Prinzip, geht davon aus, dass hier eine mentale Überforderung vorliegt. Wir alle sind mental überfordert von der Komplexität der Welt, in der wir leben. Das könnte man zumindest mal so formulieren. Und jetzt ist es so, dass wissenschaftliche Erkenntnisse natürlich in besonderem Maße komplex sind und natürlich auch durch ihre Fragilität, sie ändern sich. Man muss offen bleiben für Veränderungen und das alles erfordert sehr viel, ist sehr herausfordernd, gerade was so die mentale Beschäftigung angeht. Einfache Antworten sind dagegen leichter zu verarbeiten und insofern ist das ein Problem oder ein Dilemma, was uns potenziell empfänglich für Wissenschaftsleugnung macht, dass sie uns verkaufen will, das Ganze wäre nicht so kompliziert und einfach. Auf der anderen Seite, das Ding ist, oder das Problem, wenn das die einzige Ursache wäre für Wissenschaftsleugnung, dann gäbe es eine einfache Lösung und die ist in dem sogenannten Defizitmodell der Wissenschaftskommunikation festgelegt. Wir müssen es einfach nur gut genug erklären. Ja, wir müssen einfach nur es einfacher erklären, müssen versuchen, gute Bilder zu generieren, müssen das Ganze sozusagen in der Komplexität reduzieren. Aber das scheint leider nicht zu funktionieren, obwohl es dafür gute und spannende und anregende Angebote gibt und die funktionieren auch, aber die funktionieren eben nur, was den Punkt der kognitiven Überforderung angeht. Die funktionieren nicht, was den zweiten Punkt angeht, und zwar ist es eben so, dass Wissenschaftsleugnung auch als Ausdruck von Wunschdenken zu verstehen ist. Wir wünschen uns eben gerne, dass bestimmte Dinge so sind, wie sie sind oder nicht so sind, wie es uns die Wissenschaft sagt. Das ist ein Phänomen, dem unterliegen wir alle. Also das ist nichts, was irgendwie ja, manche Menschen exklusiv haben. Und wenn eben wissenschaftliche Evidenz im Widerspruch steht zu dem, was wir uns wünschen, dann haben wir ein Problem, beziehungsweise dann versuchen wir uns das irgendwie Cherry-Picking zu betreiben oder andere Wege zu finden, um das möglichst vielleicht aus unserem an diese Evidenz nicht glauben zu müssen. In Anbetracht der Zeit, ich glaube, wir sind schon relativ weit fortgeschritten.
Zwei Minuten.
Dann passt das noch. Wollte ich noch eine Folie gerne zeigen, die Disinformation Intervention Map. Wir haben vorhin darüber gesprochen, was kann man eigentlich tun aus einer rechtswissenschaftlichen Perspektive. Wir fragen uns, was kann man tun aus einer psychologischen Perspektive, um Menschen fit zu machen gegen Desinformation und Wissenschaftsleugnung. Und da gibt es auch verschiedene Ansätze, die hier in dieser Map dargestellt sind. Und die ist so zu lesen, dass wir bestimmte Dinge tun können vor dem Kontakt mit Desinformation oder Wissenschaftsleugnung. Zum Beispiel Boosting. Das sind klassische Lernansätze. Also wir versuchen, Medienkompetenz zu vermitteln, Wissenschaftskompetenz. Im Prinzip solche Kompetenzen zu stärken, um Menschen resilient zu machen gegenüber Wissenschaftsleugnung. Inoculation im Englischen, auf dem Deutschen übersetzt Impfung, ist eine Metapher, aber im Prinzip referiert auf den Impfansatz, geht davon aus, dass wenn wir bestimmte kleinere Mengen an Desinformation Menschen präsentieren, dass man dann anfängt, das zu verstehen, dagegen auch Gegenargumente zu entwickeln und dann resilienter ist gegenüber Desinformation. Das ist ein interessanter Ansatz, gibt relativ viel Forschung dazu, dass das spannend sein könnte. Identitätsmanagement setzt jetzt eher an dem Punkt an, dass wir eben motivierte, also dieses Wunschdenken, was ich gerade angesprochen habe, weil wenn wir Identität von Menschen bedrohen durch wissenschaftliche Evidenz, weil zum Beispiel Leute denken, sie müssen jetzt alle ihre Heizung rausreißen, weil irgendwie die Wissenschaft sagt, wir müssen die Heizung erneuern, dann ist das ein Problem, da findet Wissenschaftsleugnung statt. Aber diese Identität, die kann man auch bestärken, die kann man auch sozusagen auf eine andere Art und Weise adressieren. Und das ermöglicht dann auch, offener zu sein für bestimmte Formen von Evidenz. Nudges, das wurde vorhin schon mal kurz angesprochen, das sind diese kleinen Hinweise, die man auch in Social Media manchmal sieht. Wollen Sie diese Information wirklich weiterleiten, ohne sie gelesen zu haben? Ist ein kleiner Hinweis, dass man vielleicht doch noch mal kurz überlegt, ob man das jetzt verstanden hat. Nudge. Und dann natürlich Fact-Checking, was wir alle kennen. Nudges sind jetzt während dem Kontakt mit Desinformation und dann nach dem Kontakt haben wir es mit Fact-Checking zu tun. Also, zusammenfassend kann man sagen, Wissenschaftsleugnung ist also ein Kommunikationssystem, an dem verschiedene Akteure beteiligt sind, auch mit strategischen Interessen. Warum? Wissenschaft ist besonders anfällig für solche Prozesse, weil Wissenschaft ist immanent fragil und leicht angreifbar. Und wir haben natürlich auch Motivationen für Wissenschaftsleugnung bei Menschen, die sich entweder überfordert fühlen von der Komplexität oder etwas anderes glauben wollen, weil sie eben bestimmte andere Bedürfnisse haben, mit denen diese Evidenz im Widerspruch steht. Und es existieren bereits Interventionsansätze, zu denen gibt es Forschung und die zielen darauf ab, die Resilienz gegenüber Desinformation und Wissenschaftsleugnung zu stärken. Ich glaube, an der Stelle schließe ich dann mal. Dankeschön.